Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Fotografie, das ist die Wahrheit. Und der Film, das ist die Wahrheit 24 Mal pro Sekunde. Dieses berühmte Zitat stammt aus dem Film Der kleine Soldat von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1960. Und wie kaum ein anderer Filmemacher hat sich Godard tatsächlich mit den essentiellen Fragen des Kinos beschäftigt, mit der Frage der Wahrhaftigkeit der Bilder. Was ist das überhaupt, was wir auf der Leinwand sehen? Ein realistisches Abbild der Wirklichkeit? Etwas wirklich Authentisches? Auf der Suche nach einem tieferen Sinn hinter den Bildern hat Godard sein eigenes filmisches Universum geschaffen. Filme, die mit den herkömmlichen Sehgewohnheiten brechen, die klassische Erzählstrukturen ad absurdum führen und permanent das Filmemachen selbst hinterfragen. Den Zuschauern, die sich wirklich darauf einlassen, gibt Godard meist mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. Und gestern, am 3. Dezember, ist Godard 80 Jahre alt geworden und wir wollen aus diesem Anlass über sein Werk und sein Leben sprechen. Am Telefon begrüße ich dazu Wilfried Reichert, den ehemaligen Leiter der WDR-Filmredaktion. Schönen guten Tag, Herr Reichert.
Guten Tag.
Godards Werk, das mehr als 50 Filme umfasst, ist nahezu unüberschaubar und lässt sich nicht auf bestimmte Themen reduzieren. Aber würden Sie auch sagen, dass diese Suche nach der Wahrhaftigkeit von Bildern und Tönen so etwas wie Godards Lebensthema ist?
Das kann man sagen, aber zunächst muss man sagen, dass das einer ist, der neue Wege gesucht hat. Das ist einer, der das Kino unglaublich gut kennt. Das hat er in der Cinemathek kennengelernt, unglaublich viele Filme angeguckt. Das klassische Kino, das kannte er ganz genau. Aber, und das ist das Interessante an ihm, das kannte er, um es zu verändern. Er hat irgendwie dann seine Filme gemacht, die die Regeln des klassischen Kinos verletzt haben. Und das war die Sensation damals.
Wie bei all den anderen Vertretern der Nouvelle Vague begann ja auch Godards Karriere in den 1950er Jahren ursprünglich als Kritiker in Paris. Was weiß man heute eigentlich über diese Zeit, bevor er selber anfing, Filme zu machen? Es gibt ja Anekdoten und Legenden, die besagen, dass er ganze Wochen und Monate nur im Kino in der Cinémathèque Française verbracht haben soll, zusammen mit Romère, Truffaut und Rivette. Er soll sogar gestohlen haben, nur um genügend Geld zu haben, um jeden Tag ins Kino gehen zu können.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine sehr ambivalente Persönlichkeit, Godard. Er kommt aus einem sehr, sehr reichen Haus, die Familie Monod in der Schweiz, Bankier, kulturbewusst, wo zum Beispiel Paul Valéry aus- und einging. In diesem großbürgerlichen Milieu wird Godard groß, in der Schweiz, zwischen der Schweiz und Paris. Und in der Tat, er hat eine schlechte Angewohnheit, er klaut Geld, er hat Bücher geklaut von seinem Großvater und er ist aus der Familie ausgestoßen worden, also er hat eine Menge Probleme gehabt. Irgendwann mal kommt er dann nach Paris und trifft dort Leute wie Rivette und Romère und auch Truffaut und die sitzen tagelang, wochenlang, jahrelang sitzen die in der Cinémathèque und schauen sich Filme an.
Irgendwann reift ja dann den Gedanke, dass man tatsächlich selber Filme machen muss, um es besser zu machen als das, was man selber von den französischen zeitgenössischen Regisseuren damals gewohnt war. Es gibt erste Kurzfilmversuche schon Mitte der 1950er Jahre und dann tatsächlich 1960 seinen ersten Spielfilm Außer Atem, einem der wirklich bedeutendsten Filme der Nouvelle Vague. Und der ist damals aufgrund seiner Stilmittel, hat er wirklich sehr, sehr große Aufmerksamkeit gefunden. Was war so außergewöhnlich an diesem Erstlingswerk?
Also zunächst mal haben die angefangen, über Filme zu schreiben, aber immer mit dem Gedanken, dann selber Filme machen zu wollen. Der Chabrol und Rivette und auch Truffaut, die waren schneller als Godard. Die haben schon ihren ersten Spielfilm gemacht. Da kurfte der Godard immer noch in Paris rum und hat geschrieben und hat versucht, Filme zu machen. Also er war irgendwie spät dran. Und dann hat Truffaut diesen sensationellen Erfolg in Cannes mit Sie küssten und sie schlugen ihn. Und da wetzt der Godard mit einem, nicht mit einem Drehbuch, mit einer vagen Idee nach Cannes, eine Idee, die ihm der Truffaut mal gegeben hat, eine Meldung in einer Zeitung von einem jungen Gangster, der von dem Süden in den Norden reist und einen Polizisten umbringt. Damit reist er nach Cannes und überzeugt und zwingt geradezu den Beauregard, ihm Geld zu geben und ihm zu helfen, seinen ersten Film zu machen. Und so ist dann Außer Atem entstanden.
Und was war das tatsächlich ästhetisch Neue, was er gemacht hat mit diesem Film?
Das ästhetisch Neue war in der Tat, dass er die Regeln des Kinos gebrochen hat. Er hat sich nicht dafür interessiert, dass es keinen Achsensprung geben darf. Er hat zum Beispiel aber auch nicht im Studio gedreht. Er hat auf den Straßen gedreht, in Hotelzimmern gedreht. Er hatte kein festes Drehbuch, sondern hat die Schauspieler gezwungen, aus sich selber heraus zu spielen. was für die Schauspieler wirklich ein großes Problem war, aber sie sind damit auch ganz authentisch geworden. Das war so das Neue. Aber man muss sich mal vorstellen, da dreht er diesen Film und mit denen er dreht, die mögen ihn eigentlich nicht. Die denken, also der Belmondo hat ihn für einen Dilettanten gehalten. Der hat gesagt, er hat überhaupt keine Ahnung vom Filmemachen. Es ist ja grauenhaft, was der hier macht. Und die Jean Seberg, die ja aus Hollywood kommt, die mit Otto Preminger gedreht hat, die war verzweifelt, weil der Regisseur sagt ihr nicht, was sie zu tun hat. Und der drückt ihr morgens ein Papier in die Hand und sagt, das sind deine Dialoge und damit muss sie zurechtkommen. Und sie kann diesen Mann überhaupt nicht leiden, der da mit der Sonnenbrille rumläuft und dem man nicht mal in die Augen gucken kann. Und der Beauregard, der Produzent, der ist am allerverzweifeltsten, der sagt, der ruiniert mich, der dreht und dreht und es kommt nichts Richtiges dabei raus und die beiden prügeln sich sogar während der Dreharbeiten. Und der Erste, der merkt, dass da etwas Außergewöhnliches passiert, das ist der Kameramann, der Raoul Coutard. Der merkt plötzlich, das ist ja wirklich toll, wenn ich drehen kann und nicht ständig vom Regisseur gesagt bekomme, wo ich meine Kamera hinzustellen habe, der mich nicht ständig einengt, sondern der auf das alles reagieren kann, was da passiert, wie die Schauspieler agieren, an welchen Orten die sich aufhalten. Der ist der Erste, der merkt, dass etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Und das tun die anderen allmählich auch. Dem Belmondo, dem gefällt es auch plötzlich da rumzurasen und zu agieren und sich von den Zwängen zu befreien. Und die Jean Seberg, die entdeckt plötzlich sich selber. Die merkt, ich kann meine Persönlichkeit einbringen und das konnte ich in Hollywood nicht. Da war ich eingeengt und jetzt bin ich frei und kann agieren, wie ich es für richtig halte, um mich auszudrücken. Also plötzlich haben die gemerkt, es passiert etwas Außergewöhnliches und das war es dann auch. Immer während der Dreharbeiten wussten sie nicht, wie der Film enden sollte. Was passiert denn? Stirbt der Belmondo am Ende oder nicht? Und Godard sagte, weiß ich selber nicht. Das muss man sich einen Regisseur vorstellen, der seinen Leuten sagt, irgendwie weiß ich selber nicht. Aber dann entscheidet er sich, Belmondo wird sterben und da sagt er dem Belmondo, stirb gut, dann wirst du ein Star werden.
Und er schließt sich selber die Augen in dem Film, eine der schönsten Szenen. Also Belmondo hat das ja wirklich sehr, sehr theatralisch und sehr schön gemacht, ja, dort am Ende des Films. Kommerziell war Außer Atem kein besonders großer Erfolg. Er hat sich aber von diesem, ja, ich sag mal, von dem Misserfolg an den Kassen nicht so sehr abschrecken lassen. Im Gegenteil, er ist eigentlich ja noch viel radikaler geworden in den Filmen, die er danach gemacht hat. Es beginnt ja eine Phase in seinem Werk. In dieser Zeit ist er so produktiv wie kaum ein anderer Filmemacher. Er dreht in, ich glaube, 6, 7 Jahren dreht er 15 Filme und die begründen tatsächlich seinen Ruhm als eine Art radikaler Erneuerer des modernen Kinos.
Ja, ich meine, zunächst muss man sagen, dass es schon ein Erfolg war. Also zunächst mal ein Erfolg bei der Kritik. Die fanden den Film ja sensationell und die haben ja gesagt, das ist der Citizen Kane des modernen Kinos. Also er hatte einen unglaublichen Erfolg. Und aus dem unbekannten Hans Lukas, unter diesem Namen hat er Filmkritiken geschrieben, ist der Godard geworden. Er war plötzlich der Godard, eine Größe der Nouvelle Vague, der wirklich die Nouvelle Vague definiert hat. Weil ja auch interessant ist, die anderen, der Chabrol und Truffaut und Romer, die haben ja in ihren Filmen quasi biografische Geschichten erzählt. Und der Godard war der Erste, der eine Kinogeschichte erzählt hat. Ganz verblüffend, weil er sich ja dann weggewandt hat von diesen Kinogeschichten. Aber das muss man sagen, dass er es war, der so richtig das Kino in die Nouvelle Vague gebracht hat. Und dann macht er weiter, ja, und zwar ganz radikal macht er weiter mit einem völlig anderen Film, der heißt Der kleine Soldat. Und da ist es interessant zu sehen, zu hören, den ersten Satz. Der erste Satz in seinem zweiten Film, der heißt, die Zeit der Aktion ist vorbei, jetzt beginnt die Zeit der Reflexion. Und das ist das Kino, das Godard macht, seitdem Es ist ein Kino der Reflexion.
Ist denn diese radikale Erneuerung, die ja noch heute so ein bisschen den Mythos um Jean-Luc Godard bildet, tatsächlich etwas, was er in so kurzer Zeit hat schaffen können? Oder ist das etwas, was man ihm mehr als Person zugeschrieben hat und gar nicht so sehr den Werken, die dann in den nächsten Jahren im Mittelpunkt standen?
Ja doch, er hat ganz radikales Kino gemacht. Er hat keine Geschichten erzählt. Er hat kein Kino gemacht, das sozusagen nach Zuschauern sucht, sondern er hat sein Kino gemacht und ganz radikal Formen gesucht, Ausdrucksweisen gesucht, die er interessant fand und die er realisieren wollte. Er hat sich in seinen Filmen für den Zeitgeist interessiert, den Zeitgeist, der ja auch in der bildenden Kunst damals, die Pop-Art zum Beispiel, Roy Lichtenstein und solche Leute, diese Bilder findet man auch in seinen Filmen wie Pierrot Le Fou und Le Mépris. Das war sein Thema, die Reflexion der Zeit, den Zeitgeist in das Kino zu bringen. Und das hat ihn besonders interessiert.
Wenn man mal ein bisschen in die Zeit danach geht, also so Ende der 60er Jahre, da gilt er eigentlich uneingeschränkt als der wichtigste Regisseur, der momentan im Filmbereich tätig ist. Alle Kritiker, alle Leute, die sich mit Film beschäftigen, sind sich da einer Meinung, Godard ist eigentlich der Status quo in der zeitgenössischen Filmkunst damals. Wie hat er auf diesen Ruhm reagiert?
Och, er hat so getan, als ob ihn das gar nicht interessieren würde. Er hat gesagt, sie sollen sagen, was sie wollen, die können auch machen, was sie wollen, ich mache mein Kino und darum geht es. Und es war ja in der Tat so, das Interessante bei Godard ist, der ist kommerziell nicht erfolgreich, aber ich halte ihn für den einflussreichsten Filmemacher des modernen Kinos. Und das geht bis nach Amerika, auch so Leute wie Martin Scorsese oder Soderbergh, die erzählen immer wieder, wie sie beeinflusst sind von dem Kino von Godard, zum Beispiel die Rote Wüste, die wie er da mit der Farbe umgeht in der Rote Wüste, das ist irgendwie für Scorsese und für Soderbergh etwas unglaublich Innovatives gewesen, von dem sie gelernt haben. Die haben das dann umgemünzt in ein richtig kommerzielles, erfolgreiches Kino und das hat ja Godard nie hergestellt.
Wilfried Reichert ist bei uns am Telefon, der ehemalige Leiter der WDR-Filmredaktion. Wir sprechen gleich weiter über das Leben und das Werk von Jean-Luc Godard und hören vorher noch ein bisschen Musik. Jean-Luc Godard ist gestern 80 Jahre alt geworden. Wir sprechen hier bei Super 8 ausführlich über sein Werk und sein Leben. Am Telefon ist bei uns Wilfried Reichert, der ehemalige Leiter der WDR-Filmredaktion. Herr Reichert, wir haben eben schon sehr ausführlich über die 60er Jahre gesprochen, jene Zeit, in der Godard selbst zu einer Art Mythos geworden ist. Nach 1968 ändert sich das etwas, zumindest was die Rezeption seiner Filme angeht. Sie wurden etwas sperriger oder noch sperriger als vorher, schwieriger zu verstehen, was seine Assoziationen betraf, was seine Zitate anging und fanden auch, das muss man sagen, deutlich weniger Anklang in der Öffentlichkeit. Woran lag das damals?
Also zunächst mal haben die nie großen Anklang in der Öffentlichkeit gefunden und Godard war immer umstritten. Der hat nie ein Kino gemacht, das alle verstanden haben. Also insofern hat sich da eigentlich nichts geändert. Godard hat sich geändert. Das ist einer, der immer was Neues sucht. Das ist auch so ein typischer Neinsager, der sagt irgendwie, jetzt bin ich da und jetzt höre ich damit auf, jetzt gucke ich nach was anderem. Dann hatte eben diese Phase von Pierrot Le Fou und Le Mépris, wo er auch mit Stars gearbeitet hat, mit Brigitte Bardot, Michel Piccoli und Belmondo und solchen Leuten. Und dann hat er plötzlich angefangen, ein ganz radikales politisches Kino zu machen. Und da hat er sich auch nicht mehr Godard genannt, sondern Grupp Chika Bertov, dieser russische Filmemacher, und hat politische Filme gemacht und hat sich mit der Politik der Zeit auseinandergesetzt, mit dem Maoismus, Leninismus, mit in Italien, in England gedreht. Und das sind Filme gewesen, die zum Teil auch von Fernsehanstalten mitproduziert worden sind und diese Filme sind aber nie im Fernsehen ausgestrahlt worden. Einige davon sind, als ich beim WDR das Filmprogramm machte, sind beim WDR einige Filme ausgestrahlt worden, aber die meisten der Filme sind irgendwie verschwunden und dann in Filmclubs oder Cinemathegen gezeigt worden.
Woran lag das? Waren das so radikale politische Ansichten?
Ja, das waren radikale politische Ansichten und es waren Filme, die eine ganz radikale Ästhetik hatten, wo man sehr aufmerksam sein musste, wo man sich anstrengen musste zu verfolgen, was da so assoziativ passiert, was man sieht und so. Also ein Beispiel ist ein Film, der jetzt nicht in der Gruppe Chica Bertov entstanden ist, ist One Plus One, wo er einen Film mit den Rolling Stones macht. Und da zeigt er die Rolling Stones bei der Aufzeichnung ihres Songs Sympathy for the Devil. Und gleichzeitig bringt er das in Verbindung mit dem Kampf der Schwarzen mit Malcolm X, ne, der auf einem Autofriedhof steht und revolutionäre Sätze deklariert. Ne? Also er bringt die verschiedensten Sachen zusammen. Und das ist radikal nicht im ersten Moment verständlich. Man muss da weiterdenken und mitgehen und versuchen herauszufinden, was passiert da eigentlich. Und das ist natürlich kein Kino, das erfolgreich ist.
Hm. Wenn man sich die Rezeption da mal speziell anschaut, dass diese Filme zwar bei der Kritik teilweise unglaublich gut ankommen, aber kein besonders großes Publikum finden. Ich denke auch an die Histoire du Cinéma, die er in den 90er Jahren gemacht hat. Über 10 Jahre hat er an diesem Projekt gearbeitet. Ja. Die Resonanz in der Kritik war hervorragend, aber viele Leute werden den Film nicht gesehen haben. Ist das etwas, was Godard selber eigentlich in seiner Arbeit irgendwie tangiert hat? Die Tatsache, dass er eigentlich mehr oder weniger Filme für ein ganz, ganz kleines, spezielles Publikum gemacht hat?
Oh, er hat ja irgendwie immer gut für Beaumont, hat er gesagt, mit diesem Film habe ich jetzt wieder 10.000 Briefe an Leute geschrieben und sagt, ja, das ist doch was. Aber die Histoire du Cinéma ist ja auch nichts für das Kino, sondern da gibt es jetzt eine DVD-Edition, die man erwerben kann, und das ist auch die beste Art, sich damit zu beschäftigen, die auf eine ganz neue Art die Geschichte des Kinos erzählt, die eben nicht erzählt, das Kino hat mit Lumière und Méliès begonnen und dann gab es den Neorealismus und später gab es irgendwie das neue Hollywood oder so, das hat ihn nicht so sehr interessiert, sondern er hat darüber nachgedacht, was stellen die Bilder mit uns an? Welchen Einfluss hat das Kino auf unser Denken und auf unser optisches Denken auch? Was stellen sie mit uns an? Und da hat er am Beispiel von Hitchcock zum Beispiel aufgezeigt, dass wir uns kaum mehr richtig daran erinnern, was da passiert bei diesen Hitchcock-Filmen. Also warum geht Ingrid Bergman in den Keller und holt dort eine Flasche Wein? Warum sieht man eine Handtasche irgendwo liegen? Das weiß man nicht mehr. Aber das Bild hat man im Kopf. Das Bild ist es, was geblieben ist. Und was drumherum ist, ist eigentlich vergessen worden. Diese Bilder, die das Zeitalter geprägt haben, und so hält er den Hitchcock zum Beispiel eben für den größten Künstler dieser Zeit und der auch den größten Einfluss auf die Welt hatte, mehr als Politiker und alle anderen.
Machen wir vielleicht mal einen kleinen Schritt weg von seinen Filmen hin zu seiner Person. Auch da könnte man ja über einen Mythos sprechen. Godard, der etwas unnahbare, verschrobene Intellektuelle, der sich in Zigarettenhauch hüllt und völlig in Gedanken verloren über Bilder und Töne sinniert. Dieses Bild, was in der Öffentlichkeit existiert, Sie kennen ihn ja auch persönlich, Sie haben Godard mehrfach getroffen. Inwiefern ist dieses Bild eigentlich ein Klischee oder stimmt das wirklich?
Also zunächst mal muss man sich diesen Mann vorstellen, der die Provokation und die Auseinandersetzung liebt. Der liebt es, extrem zu denken, Leute zu provozieren, indem er auch etwas sagt, was zu weit geht, aber um auch herauszufinden, ob das funktioniert, was er sagt und was er denkt. Ich habe mich oft erinnert an einen Aufsatz, den Heinrich von Kleist geschrieben hat, über das allmähliche Verfertigen von Gedanken beim Reden. So habe ich immer den Godard gesehen. Das ist einer, der fängt an zu reden und dabei verfertigen sich Gedanken, dabei findet er heraus, ob das richtig ist, was er denkt, ob es Bestand hat, und dafür braucht er ein Gegenüber, und das hat er ständig gesucht, ne? Da ist er dann manchmal auch rücksichtslos, aber mehr mit den Leuten, mit denen er arbeitet, manchmal mit Kameraleuten, die fragen, aber hier kann man doch nicht drehen, weil das Licht schlecht ist, dann sagt er, ist doch nicht mein Problem, ich bin kein Kameramann, du musst mit dem Licht umgehen, nicht ich. Da ist er oftmals sehr rücksichtslos gewesen. Wenn man ihn trifft, ist er sehr höflich, er ist geduldig, beantwortet er die Fragen, er ist offen, er ist sehr, sehr, sehr neugierig, er ist wirklich ein sanfter Mensch eigentlich, ein sanft lächelnder Mensch, wenn man ihm begegnet, und das ist wirklich äußerst angenehm, aber man hat eben immer auch das Gefühl, er weiß genau, was er will, und er sagt es, und er guckt dich an und will herausfinden, wie kannst du damit umgehen? Und so schätzt du den anderen dann auch ein. Wie gehst du mit dem um, über was wir gerade reden?
Mhm. Mich würde interessieren, wie er sich eigentlich auch zur heutigen technischen Entwicklung im Kino positioniert. Ist das etwas, was er noch wahrnimmt, diese 3D-Technik zum Beispiel, oder auch die Tatsache, dass heutzutage ja im Prinzip jeder mit seinem Handy digitale Filme drehen kann und die ins Netz stellt? Hat er einen Bezug zu dieser modernen Technik?
Ja, er war ja der Erste, der Nouvelle Vague-Leute, der sich für Video interessiert hat. Der hat plötzlich nach diesem politischen Kino, hat er ja Paris verlassen, ist nach Grenoble gegangen und hat dort ein Studio gegründet, wo bei ihm ein Produzent, Rassam hieß der, geholfen hat. Und da hat er mit Video experimentiert. Also es war der Erste, der sozusagen sich für die Elektronik interessiert hat. Und er wollte dort Serien für das Fernsehen produzieren. Und er hat auch einige hergestellt, die dann aber das Fernsehen nicht haben wollte. Es war wieder so. Er war einen Schritt voraus, er hat interessante Sachen gemacht, aber das Fernsehen war nicht so weit, die haben das dann nicht gezeigt. Also da hat er sich schon für die neue Technik interessiert und das tut er jetzt auch. Der interessiert sich sehr für die neue Technik, für neue kleine Digi-Kameras, mit denen er dreht. Oder die auch anderen gibt und sagt, dreh für mich was. In seinem letzten Film war das so, da hat er, Film Sozialism heißt der, hat er auch anderen die Kamera gegeben, hat gesagt, bringt mir Material zurück und hat dann mit diesem Material gearbeitet. Also er war immer an der Technik interessiert.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs, Herr Reichert, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde Sie noch ganz speziell etwas fragen, was mich interessiert im Zusammenhang mit Godard, was man vielleicht bei vielen anderen Regisseuren seiner Generation auch beobachten kann. Im Hinblick auf ein jüngeres Publikum. Verschwindet dieses große Werk von ihm allmählich hinter dem Namen oder ist es etwas, was auch heute noch präsent ist im Kino, ohne dass es vielleicht jüngere Zuschauer eigentlich merken?
Es ist nicht präsent im Kino natürlich, aber in der Zwischenzeit sind diese Filme ja alle zugänglich über DVD und es gibt immer Leute, die merken, dass da etwas Besonderes passiert, dass es da einen Regisseur gibt, der eben sich nicht anpasst, sondern der immer nach neuen Formen sucht und der ganz besondere Formen dann auch findet. Also ein Beispiel, mein Sohn, der studiert an der Filmakademie in Ludwigsburg und das ist dann einer, der plötzlich Filme von Godard sieht und sagt irgendwie, das haut mich um, das ist wirklich unglaublich spannend zu sehen, was dieser Mann da hergestellt hat. Also da ist immer noch ein gewisser Einfluss über die Filme, die er gedreht hat. Und das war eigentlich eben immer so, ne? Kommerziell nie erfolgreich, aber einen sehr starken Einfluss auf die Entwicklung des Kinos.
Sagt Wilfried Reichert, der ehemalige Leiter der WDR-Filmredaktion. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reichert.
Bitte sehr.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.